Der Coaching-Podcast mit Anna Schaub.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Coaching-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich für dich ein Interview mitgebracht, und zwar mit der wundervollen Bettina. Bettina ist nämlich Psychotherapeutin und Coach. Und genau darum geht es auch in dieser Folge, herauszuarbeiten, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Therapie und Coaching und wann ist was geeignet. Wie ich finde, ein sehr wichtiges Thema, und ich werde auch immer mal wieder danach gefragt. Also dient diese Folge tatsächlich einfach dir, um mehr Informationen über dieses Thema zu kriegen. Und meine Absicht ist tatsächlich auch, eher eine Kooperation zu ermöglichen, denn was ich manchmal mitkriege, was ich ein bisschen schade finde, dass eher eine Konkurrenz herrscht zwischen Therapie und Coaching und das eine irgendwie besser sein soll als das andere, und das würde ich gerne ausmerzen. Also ich würde gerne mehr Richtung Kooperation arbeiten, denn keins von beiden ist besser oder schlechter, es ist einfach unterschiedlich. Und Bettina hat mir auch erzählt, dass jetzt auch in der Psychologie mehr und mehr auch Themen aus dem Coaching einfließen und auch gelehrt werden. Also ich glaube, es für beide Arbeitsgruppen tatsächlich funktional ist, eher voneinander zu lernen und zu kooperieren. Und dafür soll dieses Podcast-Interview auch dienen. Ich wünsche dir natürlich ganz viele Erkenntnisse mit dieser Folge, und wie immer gilt, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du sie großzügig teilst mit deinen Freunden und natürlich auch über positive Bewertungen. Ganz viel Spaß! So, herzlich willkommen, liebe Bettina. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich habe heute die Bettina für euch eingeladen, denn es geht um das Thema Therapie versus Coaching. Und ich finde, Bettina ist da einfach prädestiniert für, denn nicht nur, dass sie Psychotherapeutin ist mit eigener Praxis, sondern sie ist auch Coach, hat nämlich bei mir auch die Ausbildung gemacht, also wurde von mir auch als Coach ausgebildet, und somit kann sie natürlich beide Seiten beleuchten, kennt beide Seiten, und darum wollen wir heute für dich das Thema mal ein bisschen erörtern. Magst du am Anfang einmal kurz sagen, Bettina, wer du bist und wie du auch auf die Idee gekommen bist, überhaupt Therapeutin zu werden und jetzt auch Therapie und Coaching zu verbinden?
Ja, sehr gern. Mein Name ist Bettina Deckert. Ich lebe, sag jetzt mal, in Bayern. Und ich habe Psychologie studiert, in Salzburg damals, an der naturwissenschaftlichen Fakultät. Und ich muss sagen, dass ich schon viele Jahre vorher, ich sage jetzt mal so, die Psyche des Menschen irgendwie immer ganz interessant fand. Also ich komme aus einer großen Verwandtschaft mit vielen Cousins und Cousinen, und ich fand das immer spannend, wie unterschiedlich das die Leute dann doch sind. Also auch in einer Familie, wenn da vier Geschwisterkinder sind, dass die doch ganz anders sind vom Temperament, von ihrem Auftreten. Und genau so bin ich dann eben zum Psychologiestudium gekommen. Und interessanterweise habe ich schon im Psychologiestudium eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ist mir letztens wieder eingefallen.
Krass, das wusste ich gar nicht, ja.
Ja, ich habe das auch vergessen, das ist ja auch schon eine lange Zeit her. Da gab es eine Kooperation, es war damals im Master, und ich hatte damals klinische Psychologie gewählt, weil ich ja wusste, ich will Psychotherapeutin werden, ich will sozusagen den Menschen da helfen. Und es gab eine Kooperation im Bereich Wirtschaftspsychologie, und man durfte ja immer Credits aus anderen Bereichen sammeln. Und dann dachte ich mir, super, dann grase ich das mal ab. Und es war eine Dame aus Regensburg, die hatte das angeboten, das ging über zwei Semester. Das war speziell Karriere- und Berufscoaching. Genau, da habe ich sozusagen irgendwie anscheinend schon so einen Fuß irgendwie in die Tür gemacht und habe das für mich einfach mitgenommen, aber mir war klar, ich mache erstmal wirklich den klinischen Bereich. Und dann habe ich nach dem Studium auch die Ausbildung gemacht zur Verhaltenstherapeutin. Das war damals eine Kooperation vom Institut, und ich habe aber immer in der Klinik gearbeitet. Also ich habe von Tag 1 sozusagen Patienten behandelt, habe die im Einzelsetting und Gruppensetting behandelt und habe dann nach, ich glaube, 3,5 Jahren mit der Approbation abgeschlossen. Und die braucht man auch tatsächlich, um dann über die Kasse abrechnen zu dürfen. Und ich war dann noch viele Jahre in der Klinik tätig, war da auch Stationspsychologin und stellvertretende Teamleitung, habe auch Dozententätigkeit übernommen, also schon dann so ein bisschen weitergegeben an die Jüngeren. Und dann war mir aber irgendwann klar, ich will eine eigene Praxis. Und das habe ich jetzt so im Laufe der letzten Jahre sozusagen als jetzt angebahnt. Und jetzt habe ich zum 1.1. den Kassensitz übernommen und behandle jetzt hier Privatpatienten, Kassenpatienten, aber mache auch Coaching.
Okay. Und wie ist das? Man muss als, wenn man therapeutisch arbeiten will, du hast von dieser Approbation gesprochen, da muss man sich das gar nicht so einfach, so einen Sitz zu kriegen, oder? Wie läuft das da ab?
Ja, also es ist so, dass die Kassenärztliche Vereinigung sozusagen, das ist so wie so ein Dach, also die haben über ganz Deutschland, also es gibt für das Bundesland eine Kassenärztliche Vereinigung und die regulieren das ganze System. Also auch Frauenärzte, Hausärzte, Zahnärzte, das ist alles sozusagen reguliert. Und es gibt für jeden Bereich, also zum Beispiel jetzt hier im Landkreis, so und so viele Kassensitze für Psychotherapeuten. Das heißt, wenn ich einen Kassensitz haben will, dann muss ich irgendwie schauen, dass ich mit jemandem connecte, der seinen abgeben möchte, also der in Rente geht oder der irgendwie sagt, er ist jetzt dann doch vielleicht schon ein bisschen älter, will nur noch halbtags arbeiten. Das heißt, er gibt dann einen halben Kassensitz ab, das geht auch. Dann braucht man halt, ja, muss man halt gewisse Formulare ausfüllen bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Also es hat einen ganz offiziellen Ablauf, bis man dann sozusagen niedergelassen ist, so nennt sich das.
Und es ist ja gerade, fällt mir ein, im Moment so ein Thema, dass es viele, also dass es tatsächlich Therapeutenplätze Mangel ist. Woran liegt das? Weil es gibt ja doch, dachte ich, eigentlich relativ viele Therapeuten.
Ja, also es ist so, dass die Kassenärztliche Vereinigung das eben statistisch berechnet, also wie viele Einwohner, wie ist die Altersverteilung. Aber tatsächlich, also egal mit welchen Kollegen ich spreche, die haben alle Wartelisten und sind eigentlich immer 6 Monate im Voraus ausgeplant. Also wenn man ein Erstgespräch haben will als Patient, muss man wirklich mehrere anrufen, sich auf die Liste setzen lassen, bis man dann ein Erstgespräch bekommt. Und dann dauert es manchmal auch nochmal, bis sozusagen die Therapie beginnt. Also ich spreche da auch öfters mit Kolleginnen drüber, im kollegialen Austausch, weil es eben allen auffällt, dass der Bedarf doch viel, viel größer ist, als es offiziell angenommen wird wahrscheinlich.
Ah, okay. Das heißt, es liegt eher daran, dass einfach nicht mehr Stellen, mehr Plätze vergeben werden. Es gäbe aber eigentlich ja genug Therapeuten.
Ja. Ja,
Okay.
also viele warten jahrelang, bis sie einen Kassensitz bekommen, sind dann halt noch in der Klinik angestellt oder machen eine Privatpraxis auf, weil die Privatpatienten darf man auch ohne Kassensitz sozusagen abrechnen. Das geht.
Genau.
Aber viele warten jahrelang, bis sie einen Kassensitz haben.
Okay, das heißt aber, wenn man schneller einen Platz möchte, dann geht das, indem man einfach privat bezahlt quasi. Dann ist das
Ja.
möglich.
Ja,
Okay.
weil es da eben einige gibt, die keinen Kassensitz haben, aber ausgebildete Psychotherapeuten sind und die dürfen über die private Krankenversicherung abrechnen. Ja. Und ich denke, was auch noch ein Thema ist, was, glaube ich, in der Statistik vielleicht nicht so auftaucht, dass ja bei den Psychotherapeuten ganz viele Frauen sind und die sind natürlich immer mal wieder auch in Elternzeit oder Kindererziehung. Das heißt, die füllen zwar ihren Kassensitz dann so aus, aber machen jetzt nicht sozusagen ganz viele Patienten. Also man hat immer ein Soll, das man erreichen muss, den Kassensitz auch bewirtschaften darf. Aber oder wenn jemand zum Beispiel krank ist als Therapeut, das habe ich auch schon mitgekriegt, dann fallen die manchmal ein halbes Jahr aus, zum Beispiel, wenn die jetzt wirklich was Chronisches oder Schwerwiegenderes haben. Und dieser Kassensitz wird aber in der Zeit nicht nachbesetzt oder so. Ja.
Also das ist auf jeden Fall ein Thema, nicht unbedingt für diesen Podcast, aber es ist
Ja.
auch ein spannendes politisches Thema
Ja.
eher, weil ich finde es tatsächlich auch sehr schade, weil gerade dieses Thema mentale Gesundheit finde ich ja schon sehr wichtig ist. Da müsste irgendwie die Gesellschaft, vor allen Dingen die Politik noch was machen, dass wir da irgendwie mehr Plätze kriegen. Genau,
Ja.
das hatte mich einfach nur mal interessiert als Expertin, was du sagst, woran das liegt. Ich dachte immer, das ist ja irgendwie komisch, weil es gibt ja so viele Therapeuten, aber dann liegt es tatsächlich dran, dass diese Sitze begrenzt sind.
Ja.
Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, es gibt ja ganz viele Begriffe, so Psychologe oder Psychologin, Therapeutin, Psychotherapeutin. Was sind da denn eigentlich genau die Unterschiedlichkeiten? Und wann darf man denn auch wirklich dann psychisch kranke Menschen auch behandeln? Weil da gibt es ja Restriktionen.
Ja, also die Begriffe sind wirklich verwirrend. Ich wusste das früher auch nicht. Also wenn ich sozusagen Psychologie studiert habe, dann bin ich hinterher Psychologin. Ich bin aber noch keine Psychotherapeutin. Das heißt, als Psychologin darf ich in Beratungsstellen zum Beispiel arbeiten. Ich darf in der Forschung arbeiten. Aber ich darf nicht sozusagen Psychotherapie in diesem Sinne machen und es über die Krankenkasse abrechnen. Also ich dürfte es als Privatzahler sozusagen, also für Privatzahler anbieten, aber nicht über die Krankenkasse. Dazu braucht man nochmal spezielle Ausbildung, die dauert im Schnitt 3 bis 5 Jahre, wo man nochmal viel Theorie-Input macht, ganz viel natürlich Patienten auch behandelt, Falldokumentation, Supervision. Also das ist echt nochmal, also nochmal wirklich sehr fundierte Ausbildung. Habe ich auch wirklich wahnsinnig viel gelernt dadurch. Und die schließt man dann mit der staatlichen Approbation ab. Das heißt, vom Bundesland Bayern wird einem dann der Titel verliehen. Das muss man dann bei der Kassenärztlichen Vereinigung sozusagen eingeben. Und dann haben die einen auf dem Schirm, dass man eben einen Kassensitz haben kann und dass man auch abrechnen darf. Das andere, was du jetzt noch gesagt hattest, es gibt ja, also, gibt ja auch noch den Begriff Psychiater.
Genau, was ist das?
Ja, das sind dann die, die Medizin studiert haben und sozusagen den Facharzt für Psychiatrie oder für Psychosomatik haben. Das sind dann natürlich die Personen, die die Medikamente verschreiben dürfen. Das darf ich nicht als psychologischer Psychotherapeut. Wenn der sozusagen der Medizin studiert hat, dann die therapeutische Ausbildung noch macht, dann ist der ein ärztlicher Psychotherapeut, der darf über die Krankenkasse abrechnen und Medikamente verschreiben.
Okay, das heißt, wenn du in einen Bereich kommst, wo du sagst, du würdest vielleicht sogar Medikamente verschreiben, dann empfiehlst du die eher weiter dann an den Psychiater.
Ja, genau.
Das ist schon mal gut zu wissen. Also die drei unterschiedlichen Bereiche gibt es.
Ja.
Und dann kommen wir natürlich schon zur Gretchenfrage. Was würdest du denn sagen, ist der Hauptunterschied zwischen Therapie und Coaching? Weil das ist ja in unserer Gesellschaft immer wieder auch eine Diskussion. Und was ich so ein bisschen schade finde, oft geht es ja auch darum, irgendwie, was ist besser und was ist schlechter. Und zwischen Coaches und Therapeuten herrscht auch, finde ich, manchmal eher so ein, ja, Krieg wäre jetzt zu viel gesagt, aber irgendwie eher nicht unbedingt eine Freundschaft. Und das ist halt auch meine Absicht, auch mit diesem Podcast, aber generell meine Absicht, das eher zu verbinden und ja, die Unterschiedlichkeiten zu nutzen. Aber dafür muss man natürlich erstmal aufgeklärt sein, sowohl als Kunde, als auch als Auftraggeber quasi, was ist der Unterschied? Magst du mal sagen, was würdest du sagen, was ist so der Hauptunterschied zwischen den beiden?
Ja, also letztlich muss man sagen, man kann es gar nicht so irgendwie vergleichen. Das ist das klassische Äpfel-Birnen-Thema. Es ist so, dass bei der Psychotherapie ist auch in der Berufsordnung und auch rechtlich so vorgegeben, Psychotherapie ist für diejenigen, die wirklich eine psychische Erkrankung haben. Das heißt jetzt Depression, Essstörung, Ängste, also alles sozusagen aus diesem Bereich der Diagnosen. Und die sollten dann im besten Fall zu einem Psychotherapeuten, der das in seiner Ausbildung ja auch gelernt hat, um sich halt dort helfen zu lassen. Und die Therapie, das muss man vielleicht auch wissen, Therapie darf man nur dann anwenden und über die Krankenkasse abrechnen, genau für diesen speziellen Fall, also für die Behandlung der zum Beispiel Depression. Darf am Ende der Therapie schon auch noch stabilisierende Maßnahmen machen. Vielleicht, also was jetzt auch immer mehr natürlich in der Therapie Einzug hält, ist auch das Thema Achtsamkeit zum Beispiel. Das heißt, am Ende der Therapie macht man oft nochmal Stabilisierung und Transfersicherung in den Alltag. Aber ganz streng genommen ist Therapie wirklich für die Menschen, die eine psychische Erkrankung haben. Und Coaching würde ich jetzt eher so einordnen, das ist für diejenigen, Ich meine, die können sich auch vielleicht mal ein bisschen gedrückt fühlen oder mal bei irgendwas unsicher sein, aber die haben jetzt nicht in diesem Ausmaß eine psychische Erkrankung. Also die würden auch sozusagen im ICD-10, das ist das Klassifikationssystem der psychischen Erkrankungen, die würden dann nicht die Kriterien erfüllen. Also vielleicht ein paar Kriterien oder nur ganz milde Symptome, aber nicht das Vollbild sozusagen einer psychischen Erkrankung. Und für diese Menschen ist es dann sinnvoller, zu einem Coach zu gehen, weil ein Coach natürlich ganz andere Tools hat, ganz andere Modelle im Hintergrund. Das heißt, da ist es besser oder die Passung ist da besser mit einem Coach. Es können ja Themen sein, ich denke, ganz, ganz früh oder zu Beginn von Coaching waren sehr oft arbeitsplatzbezogene Themen, so das Klassische auch so Manager oder Führungskräfte, die sich da weiterentwickeln wollten. Heute hat Coaching ja Einzug in letztlich alle Lebensbereiche. Es gibt ja mittlerweile auch schon Single-Coaching, Mama-Coaching und
Alles, ja.
spirituelles Coaching. Also das hat sich ganz breit ja aufgefächert.
Und was würdest du sagen jetzt aus Kundenperspektive, wie kann man denn entscheiden, ob jetzt für mich eher eine Therapie oder ein Coaching geeignet ist?
Also was man auf jeden Fall machen kann, also in Deutschland ist es ja so, dass der erste Weg meistens zum Hausarzt ist. Einfach mal, um abklären zu lassen, sieht der da eine psychische Auffälligkeit. Und dann könnte man zu einem Psychologen oder also in dem Fall zum Psychotherapeuten gehen, sonst müsste man es ja selber bezahlen. Beim Psychotherapeuten könnte man eine Sprechstunde machen, so nennt sich das. Und die ersten, ich sage jetzt mal, ein, zwei, drei Sitzungen sind auch dazu da, um wirklich Diagnostik zu machen. Und da geht es mir auch manchmal so, dass jemand zu mir kommt, wo ich dann sagen muss, das wird jetzt eher für den Bereich Coaching sein, weil zum Beispiel derjenige im engeren Sinne keine psychische Erkrankung hat. Ich meine, was es ja auch immer häufiger gibt, sind so Checklisten im Internet. Das kann man natürlich auch machen, aber ich denke wirklich, also das Gespräch mit einer Fachperson ist da schon sehr hilfreich. Es kann auch ein Psychiater sein, zum Beispiel, wo man dann hingeht als Betroffener und einfach mal abklären lässt. Und ich denke, eine Fachperson kann das auch ganz gut einordnen, ob das jetzt milde Ängste sind, die vielleicht eher für ein Coaching geeignet sind, oder ob der Psychiater oder der Psychotherapeut sagt, nee, das sind doch ausgeprägtere Ängste, dann muss derjenige eher eine Therapie machen.
Und würdest du sagen, falls man jetzt was falsch machen würde, in Anführungsstrichen, also mit einer psychischen Krankheit zu einem Coach gehen würde, kann dadurch tatsächlich wirklich Schaden auch entstehen? Also kann man als Coach quasi Schaden anrichten oder kann der Patient oder der Kunde einen Schaden dadurch bekommen, wenn er quasi falsch zum falschen Therapeuten geht?
Ich denke jetzt, ein Schaden im engeren Sinne würde ich jetzt persönlich vermuten nicht, aber wahrscheinlich wird sich sehr schnell herauskristallisieren im Laufe der ersten Sitzungen, dass es vielleicht keinen Fortschritt gibt oder dass der Coach Techniken anwendet, die für den Klienten, für den Coachee irgendwie unpassend sind. Also ich denke, dass sich das in den ersten Sitzungen zeigen wird. Und was ja ganz wichtig ist, in dieser sozusagen Beziehung, Coach, Coachee oder auch Psychotherapeut, Patient. Das Wichtige ist ja immer, in Kontakt zu sein und auch darüber zu sprechen, bringt es demjenigen was? Also das mache ich auch, wenn ich ein paar Sitzungen mit jemandem habe und ich merke, irgendwie kommen wir nicht so ganz in therapeutisches Arbeiten rein, dann frage ich auch nach, haben Sie das Gefühl, Sie profitieren hier? Passt es für Sie? Was ist nicht so passend? Also ich glaube, da ist es gut, wenn man da auch sozusagen aus der Vogelperspektive dann mit demjenigen drüber spricht. Und als Coach sollte man auch so, ja, ich denke, so reflektiert dann sein und das auch ansprechen und sagen, ich habe jetzt doch den Eindruck, da ist irgendwie mehr gedrückte Stimmung oder auch vielleicht wirklich eher depressive Symptome. Und dann kann man ja dem Coachee wirklich raten, sich nochmal von der Fachperson abklären zu lassen.
Genau, das machst du ja auch, machst ja auch einen kleinen Abschnitt in meiner Ausbildung. Das wäre jetzt auch das nächste Thema, vor allen Dingen für all diejenigen, die Coach sind. Finde ich es persönlich erstmal wichtig zu wissen, dass du als Coach tatsächlich nicht keine psychisch kranken Menschen behandeln darfst. Ja, also dass so ein bisschen auch tatsächlich deine Vorsichtspflicht gefragt, sodass du eine gewisse Wachheit darüber hast. Wenn du einen Patienten hast, wo du merkst, der hat eine psychische Krankheit, eher und den eher weiter zu empfehlen, da machst du ja bei mir in der Ausbildung auch einen Abschnitt für meine Coaches, dass sie so ein bisschen einen Überblick kriegen, was gibt es überhaupt für Krankheiten, für psychische Krankheiten. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, weil du als Coach auch keine Diagnose stellen darfst. Ja, darin bist du natürlich auch nicht ausgebildet. Das heißt, es bedarf so eine Wachheit. Aber dann, wenn du merkst, das könnte sein, ja, der hat eine psychische Krankheit tatsächlich. Das merkt man, wie du gesagt hast, meistens daran, dass man im Gespräch einfach nicht weiterkommt. Ja, dann greifen deine Tools einfach nicht. Und den dann weiter zu empfehlen, erstmal zu einem Therapeuten und das abchecken zu lassen. So was, ich meine, du machst es jetzt bei mir in der Ausbildung für meine Coaches, aber kannst du Coaches an sich empfehlen, wie sie lernen, quasi ja so sensibel dafür zu werden, wenn sie einen Coachee haben, der so psychische Krankheiten hat? Gibt es da irgendwie einen Trick, was man machen kann?
Also ich denke, das eine ist gesunder Menschenverstand. Also
Mhm.
immer mal auf die Intuition achten, aufs Bauchgefühl, ob man irgendwie den Eindruck kriegt, puh, das sind jetzt doch irgendwie mehr Ängste, das ist nicht nur so eine Unsicherheit, vielleicht jetzt in Bezug auf Partnerschaft oder im Beruf, sondern es ist vielleicht doch ausgeprägter. Also das würde ich auf jeden Fall anraten, wirklich so ein bisschen eben auch da zu gucken, was fällt einem da auf. Und was man machen kann, also das ICD-10, also diese internationale Klassifikation der psychischen Erkrankungen, das kann man auch im Internet abrufen. Könnte da auch mal nachlesen. Es ist natürlich sehr komplex und sehr differenziert alles da aufgeschrieben. Es gibt ja auch Internetseiten, wo das schon zusammengefasster ist, wo man auch, ich sage jetzt mal, als Laie oder Nichtfachperson da was nachlesen kann. Einfach nur, dass man mal so eine Idee hat, was gibt es für Erkrankungen. Und wie würden die sich prinzipiell äußern? Also was sind so die Kriterien?
Okay, ja, und wie du gesagt hast, ne, Menschenverstand und so eine natürliche Intuition helfen auch, wenn man irgendwie merkt, okay, man kommt hier nicht weiter, dann lieber erstmal abchecken lassen.
Ja.
Würdest du denn sagen, man kann es auch kombinieren? Also kann man Therapie und Coaching gleichzeitig machen oder können psychisch kranke Menschen tatsächlich auch Coaching machen oder generell nie? Also kann man das irgendwie mixen oder würdest du da eher von abraten?
Also ich würde es vielleicht ein bisschen auch abhängig machen von der Schwere der psychischen Erkrankung. Wenn jetzt jemand wirklich schwergradig erkrankt ist oder auch schon länger chronisch krank ist, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, zum Psychotherapeuten zu gehen. Und was ja oft auch die Empfehlung ist, bei Schwerkranken oder länger Erkrankten wirklich auch medikamentös sich begleiten zu lassen, muss nicht für immer sein, aber so zu einer gewissen Stabilisierung. Man weiß ja mittlerweile auch, dass eben bei den Schwererkrankten die Kombination wirklich erstmal das Beste ist, also Medikament plus Psychotherapie. Später kann man auch das Medikament wieder ausschleichen und rein psychotherapeutisch weiterarbeiten. Wenn jetzt jemand mittelgradig erkrankt ist, denke ich, ist trotzdem noch ganz gut, erstmal bei einem Psychotherapeuten anzufangen, der sich wirklich dann zum Beispiel hauptsächlich erstmal um die Depression sozusagen kümmert, also sozusagen, dass der Patient da ja, mehr wieder in Richtung, ich sage jetzt mal, normale Stimmung kommt. Oder wenn es Ängste sind, dass derjenige seine ganz starken Ängste erstmal abbaut. Aber dann im Verlauf, denke ich, könnte derjenige bestimmt ein Coaching dazu machen, sozusagen. Es gibt ja mittlerweile viele Menschen, die, wenn sie merken, psychisch irgendwie, es passt nicht so ganz, die ja wirklich Dinge kombinieren. Also ich habe auch viele Patienten, die sind noch beim Heilpraktiker oder beim Osteopathen, also auch das Körperliche mehr mit reinzunehmen. Und ich denke, da würde es sich auch anbieten, zum Coach zu gehen. Beim Coaching ist es ja so, dass man da wirklich ein klar umgrenztes Thema hat. Ja, man sagt, die Ängste, die jetzt am Arbeitsplatz bestehen oder die Unsicherheiten, die am Arbeitsplatz bestehen, die könnte derjenige noch in einem Coaching nochmal gesondert sich anschauen.
Okay, also so Kombilösungen sind auch möglich, dann wahrscheinlich eher individuell von Person zu Person unterschiedlich. Da muss man dann noch mal gucken.
Ja, und auch vom Verlauf einfach, wie sich die Psychotherapie entwickelt. Es gibt ja auch viele Patienten, die sehr gut profitieren und wo man dann schon nach einigen Sitzungen merkt, die Depression zum Beispiel, die Symptomatik, die bessert sich ganz deutlich. Und ich mache es dann halt so, dass ich zum Ende der Therapie immer mehr so stabilisierende Maßnahmen mache und so Transfersicherung. Und da lasse ich dann auch so ein bisschen Coaching-Elemente mit einfließen, je nachdem, was halt passend ist für den Betroffenen.
Und was würdest du sagen, wie erkennt man einen guten Therapeuten? Also, weil ich habe jetzt schon von einigen Freunden auch gehört, die haben irgendwie angefangen, eine Therapie zu machen, haben gesagt, oh, das hat tatsächlich eher mein Problem verschlimmert. Und dann haben sie irgendwie zwei, drei Therapeuten ausprobiert, bis sie dann einen guten gefunden haben, genauso wie beim Coaching ja auch. Also es gibt gute und schlechte Coaches. Vor allen Dingen bei Therapeuten hast du einen Hinweis, woran man erkennt, ob derjenige wirklich gut ist?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich denke, was einerseits ganz wichtig ist, dass ein Therapeut an sich ein positives Menschenbild hat. Also dass er, also ich sage immer, zu mir kommen Menschen, zu mir kommt kein kranker Patient sozusagen, den ich jetzt irgendwie da bemuttern muss, sondern ich habe immer im Hinterkopf, wie arbeite ich mit demjenigen, dass der wirklich wieder selbstbewusster wird, dass der mit seiner Erkrankung selbstbewusster umgeht, also zum Beispiel Krankheitsmanagement besser kann. Ich denke, es gibt viele Therapeuten, die so ein bisschen das Bild haben, ja, die sind halt krank und die bleiben auch krank und naja, das ist halt dann so, man kann halt das, na, so ein bisschen unterstützen. Und das überträgt sich manchmal auf die Patienten dann, ja, dass die dann auch das Gefühl haben, auch stimmt, ja, es geht auch wirklich nicht so gut voran bei mir. Und also was ja auch noch von sozusagen von der Entstehungsgeschichte der Psychotherapie so ist, Sigmund Freud etc., ja, da war ja dann ne, das Triebhafte und der Mensch ist halt so genetisch bedingt. Da weiß man ja heute auch, die Psyche des Menschen, wie auch das Gehirn, ist ja viel plastischer, als man das früher angenommen hat. Das heißt, Menschen können sich sehr wohl verändern. Und ich glaube, es ist wichtig, einen Therapeuten zu haben, der da immer sozusagen den nächsten Schritt schon im Blick hat und sich nicht denkt, ja, jetzt helfe ich dem, dass der irgendwie im Leben zurechtkommt, aber mehr ist auch nicht drin. Also dieses Menschenbild, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und es gibt ja bei der Psychotherapie auch verschiedene Richtungen. Es gibt die Psychoanalyse, die ist anerkannt in Deutschland. Dann die tiefenpsychologisch orientierte Therapie, mittlerweile auch die systemische und die Verhaltenstherapie. Und der Verhaltenstherapie wirft man intern immer so vor, naja, die machen ja sozusagen nur Alltagsgeschehen. Den Psychoanalytikern und den Tiefenpsychologen wirft man vor, die kramen zu viel in der Kindheit. Ich sehe es tatsächlich so, und das ist auch meine Erfahrung und so arbeite ich mittlerweile. Ich mache schon immer als Verhaltenstherapeutin schon immer einen Schwenk in die Kindheit. Das finde ich ganz wichtig, damit der Betroffene auch für sich verstehen kann, weshalb bin ich denn so? Ja, also warum geht es mir so, warum erlebe ich Dinge so, um das zuzuordnen. Ja, sonst sind die Menschen oft sehr hilflos und denken sich, naja, ich bin halt irgendwie depressiv und weiß aber gar nicht, wieso und weshalb. Also ich finde diesen Schwenk in die Biografie ganz wichtig, um einfach Klarheit zu bekommen. Aber was ich nicht sinnvoll finde, dann zu sagen, weil es so war, ist derjenige jetzt so und naja, so quasi jetzt irgendwie Pech gehabt. Ja, das war ja früher ganz oft so, weil die Mutter nicht lang genug gestillt hat oder was es da alles für Theorien gab. Aber das kann man nicht eins zu eins so sagen. Das, was in der Kindheit war, deswegen dieses und jenes auslöst und deswegen ist der Mensch dann so. Es ist wichtig, da so Verknüpfungen herzustellen, um sich selber besser zu verstehen als Betroffener, aber nicht die Schuld da irgendwie zu suchen oder also die Absolution, naja, das war halt so und jetzt bin ich so, sondern eher ein Verständnis für sich zu entwickeln, aber dann auch selbstbewusst zu schauen, wie geht es jetzt in meinem Leben weiter? Und tatsächlich ist es ja auch so, dass man durch die Widrigkeiten im Leben oft ja auch ganz viel gelernt hat. Ja, das, also ich sage zu meinen Patienten immer, ich gehe jetzt mal ein bisschen provokativ in die Vogelperspektive. Und ich hatte erst letztens eine Patientin hier und habe gesagt, naja, wissen Sie, irgendwie war es aber auch ganz gut, dass Ihnen das und das passiert ist, weil Sie heute viel bewusster leben. Sie gehen mit Ihren Kindern ganz anders um, Sie gehen im Beruf mit Ihren Mitarbeitern ganz anders um. Also in gewisser Weise birgt es auch ein kleines Geschenk, könnte man sagen, oder eine große Weiterentwicklungsmöglichkeit.
Ja, das ist
Ja.
ja interessant. Das sind dann ja auch schon Elemente aus dem Coaching. Ja, was wir ja auch viel machen, ist diese Unterscheidung von der Opfererfahrung und dem Opferstandpunkt. Ja, was du beschreibst, dass natürlich hast du auch blöde Erfahrungen gemacht und mit deinen Eltern vielleicht wirklich schlimme Sachen erfahren. Und es hilft auch manchmal, das erstmal zu identifizieren und auch überhaupt zu wissen, wo das herkommt. Aber das ist auch, was ich öfter schon von Menschen gehört habe, was sie oft in der Therapie erfahren haben, ist, damit werden sie dann aber allein gelassen. Dann sagst du ja, okay, Super, jetzt weiß ich, wo es herkommt, kann jetzt schön meiner Mutter oder meinem Vater die Schuld geben. Ja, aber es bringt mir ja nichts. Ja, so, und da dann einen Schritt weiter zu gehen, wirklich jeden Menschen auch wieder den Schöpferstandpunkt zu ermöglichen, dass sie Urheber ihres Lebens sind und das gestalten können, selbst wenn sie auch wirklich schlimme Erfahrungen gemacht haben, ist es kein Grund für immer unglücklich zu sein, sondern dann zu gucken, wie du gesagt hast, war es nicht vielleicht auch gut und was kann man daraus machen? Also das ist etwas, was ich öfter gehört habe, was halt auf der einen Seite nicht funktioniert, wenn sie dann da alleine gelassen werden mit, ja super, jetzt weiß ich, wer schuld ist, das bringt mir aber nicht viel. Und auf der anderen Seite so ein Mindset haben von, ja, jeder macht halt scheiß Erfahrungen, aber nicht, deshalb sind nicht alle jetzt Opfer. Ja,
Ja,
das
absolut.
hilft.
Ja, also ich finde gerade diese Eigenverantwortung, ich habe angefangen, in der Klinik zu arbeiten und manche Menschen haben dann schon auch so den Eindruck, na, als Patient in dieser Rolle, man gibt dann auch so die Verantwortung ab, aber ich habe da auch viel Supervision dann mit älteren Kollegen genommen und das ist unglaublich wichtig, den Menschen die Eigenverantwortung wieder zurückzugeben. Und ich habe zum Beispiel auch mit wirklich schwer traumatisierten Frauen gearbeitet. Also ich habe eine Traumagruppe geleitet. Und auch da, ich habe immer gesagt, natürlich, also kann ich mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist, sowas zu erleben. Und ich habe da auch vollstes Mitgefühl. Und das ist auch was einen auch als Therapeut sehr berührt, so, das zu hören. Aber ich habe dann immer auch gesagt, und das Wichtigste ist jetzt, das zu verarbeiten. Gibt es auch spezielle Techniken in der Traumatherapie, auch sehr moderne Techniken mittlerweile, muss man sagen, die ich auch angewendet habe und die auch super wirken, weil es dann immer darum geht, eben wirklich aus dieser Opferhaltung herauszukommen, ja, und zu sagen, ja, es ist mir passiert, aber ich verarbeite das. Ich lerne jetzt, wenn ich wieder jemanden, zum Beispiel bei einer Frau ist es so, ne, wenn die einen Partner kennenlernen, dann muss dann ganz viel Gespräch auch drüber passieren. Also was ist der Frau passiert? Was bedeutet das für die Beziehung? Ja, das heißt nicht, dass diejenige irgendwie keine Partnerschaft führen kann. Es muss alles halt verarbeitet werden und dann muss es im Hier und Jetzt Lösungen geben.
Ja, das finde ich interessant. Das sind tatsächlich, finde ich, zwei Haltungen, die sowohl als Coach wichtig sind als auch Therapeut. Also das Erste, was du gesagt hast, finde ich interessant, einfach ein positives Menschenbild. Ja, das ist, finde ich, als Coach auch wichtig, ja, dass du ein positives Bewusstsein über Menschen hast. Und das Zweite, ja, auch den Menschen, den du vor dir hast, egal ob Coachee oder Klient, immer wieder zu empowern, aus der Opferrolle rauszukommen und dann eher wieder in die Schöpferkraft und in die Eigenverantwortung zu kommen. Selbst wenn du eine Depression hast und tatsächlich wirklich eine psychische Krankheit hast, ist es trotzdem möglich, auf jeden Fall zu lernen, damit umzugehen. Na, also ich kenne eine Bekannte von mir, die hat auch immer wieder Depressionen. Aber sie lernt einfach damit zu sein. Also es wird zwar besser, aber es kann sein, dass sie es vielleicht tatsächlich wirklich nie ganz wegkriegt. Aber sie hat mittlerweile Strategien, dass sie halt, ne, auch Therapeuten hat, zwischendurch vielleicht auch mal Medikamente nimmt. Und sie würde sagen, sie hat trotzdem ein erfülltes, glückliches Leben. Ja, also das heißt, dieses Bewusstsein von, ja, du hast vielleicht wirklich eine psychische schwere Krankheit und trotzdem ist es möglich, ein erfülltes Leben zu haben.
Ja, und da finde ich, ist diese Akzeptanz so wichtig. Also sich selber so anzunehmen, wie man ist, was ja nicht heißt, ich will nichts verändern. Ja, das ist ja oft dann so, ja, aber wenn ich mich jetzt akzeptiere, dann so quasi ändere ich ja nichts. Aber akzeptieren, also sich so anzunehmen, wie man ist, das schafft erstmal Frieden in einem drin. Und dann kann ich mir in diesem ruhigen Zustand überlegen, was mache ich anders. Ich kenne ja viele Patienten, die dann sagen, oh Mann, alle kriegen das Leben auf die Reihe, nur ich nicht. Und ich habe das wieder nicht geschafft. Und da macht man sich innerlich so klein und man kriegt so einen inneren Stress. Also ich finde, diese Akzeptanz ist ganz wichtig, zu sagen, ja, ich hab halt diese und jene Erkrankung, aber ich kümmere mich halt gut drum.
Und wie ist das, wenn man wirklich eine psychische Krankheit ist? Würdest du sagen, man kann die vollständig heilen? Gibt es das oder ist das manchmal auch einfach nicht möglich?
Ja, doch, das gibt's. Ich denke, es kommt schon auch darauf an, welche psychische Erkrankung das man hat. Aber ich denke, gerade alles aus dem Bereich Depression, Ängste, Zwänge, Essstörung, Da gibt es auf jeden Fall also die Möglichkeit, ganz geheilt zu sein. Was nicht heißt, dass ich dann nie wieder Ängste habe im Leben. Das muss
Haben
man
wir
einfach
alle.
abgrenzen, ja. Das ist auch wichtig, den Patienten das zu vermitteln. Also geheilt zu sein heißt dann nicht, ich habe nie wieder schlechte Stimmung oder so. Das wär nicht menschlich, ja. Aber es ist nicht mehr im Rahmen dieser Erkrankung sozusagen. Was es aber doch durchaus gibt, es gibt einfach wirklich schwerkranke Menschen, wo man schon auch weiß, da hat es doch auch einen genetischen Faktor, also zum Beispiel sowas wie Schizophrenie, also wahnhafte Störungen. Da ist es aber so, dass die Betroffenen wirklich auch eine Langzeitbegleitung brauchen oder sogar eine Betreuung irgendwie, na, dass die ein betreutes Wohnen zum Beispiel haben, beim Psychiater einmal im Quartal mindestens sind, dass die Medikation wirklich auch immer sozusagen beobachtet wird, passt die für denjenigen. Also, und da würde man sagen, geht es eher um Krankheitsmanagement, ja, dass diejenigen vielleicht dann auch in einer geschützten Einrichtung zum Beispiel sind, vielleicht dann auch in den Arbeitsmarkt kommen, aber vielleicht auch eher einen geschützten Arbeitsplatz haben. Das gibt es schon auch, aber wenn man jetzt sozusagen sich das anschaut in der Verteilung, dann sind das vom Prozentsatz her ein paar wenige. Bei den allermeisten würde ich sagen, ist die Chance schon da, auch geheilt zu werden. Beziehungsweise einfach die symptomfreie Zeit wirklich zu vergrößern. Also gerade bei der Depression ist es ja so, da gibt es wirklich die Diagnose rezidivierende depressive Störung, also wiederkehrend. Und da sagen manche auch, naja, jetzt habe ich schon 5, 6 Jahre keine Depression mehr gehabt, weil ich halt auch weiß, ich muss im Alltag auf dies und jenes achten. Ja, also ich denke, was, glaube ich, nicht so gut funktioniert, wenn man sagt, jetzt habe ich einmal Therapie gemacht und jetzt vergesse ich das alles, was ich
Weg.
da. Genau, dann wird es schon passen. Also ich glaube, was man wirklich braucht, ist so ein bisschen so ein mütterlich-fürsorgliches Auge auf sich selber und dann auch die Strategien, die man in der Therapie gelernt hat, wenn es wieder in die Richtung gehen würde, dass man sagt, so, und jetzt greife ich selber schon mal ein und bringe mich wieder auf die Spur.
Und ich habe es eben schon mal angesprochen, was ich ja manchmal ein bisschen schade finde, dass so eine Konkurrenz herrscht zwischen Therapeuten und Coaches. Erlebst du das auch und hast du eine Idee, wo das herkommt? Also warum ist da eher so ein besser-schlechter-Denken?
Ja, also es gibt tatsächlich, wie gesagt, auch zwischen den therapeutischen Schulen
Ach,
und
gibt es auch, untereinander auch, ja.
ja, also es gibt dann Verhaltenstherapeuten, die sagen, ja, die Analytiker, ne, mit 600 Stunden liegendes Setting auf der Couch, ja, was soll das bringen? Und dann gibt es die Analytiker, die sagen, boah, die Verhaltenstherapeuten, das ist alles viel zu oberflächlich, man muss so richtig in die Kindheit und da wirklich, keine Ahnung, bis zum ersten Lebenstag irgendwie zurück, was da war. Da gibt es auch so tatsächlich so Bewertung und so Konkurrenz. Ich erlebe es auch mit Heilpraktikern. Das sind ja die diese Ausbildung zum Heilpraktiker machen, die dürfen nicht über die Krankenkasse abrechnen. Da gibt es dann auch immer so, naja, der ist beim Heilpraktiker, obwohl es da auch sehr gute Heilpraktiker gibt. Ja, und bei Coaches finde ich, ist es auch so, dass so ein bisschen dann, sozusagen, wer kann den Leuten besser helfen oder wer macht es irgendwie besser, wobei man da wirklich sagen muss, jeder Mensch, ob er jetzt Therapeut ist, Psychologe, Heilpraktiker, entwickelt ja eine eigene Arbeitsweise, eine eigene Haltung. Ja, also letztlich, denke ich, kann man das gar nicht vergleichen, auch die therapeutischen oder Coaching-Methoden. Ja, ich glaube, es ist halt immer wichtig, dass derjenige, der zu einem Coach geht oder zu einem Therapeuten geht, dass der wirklich schaut, kann ich da andocken? Also passt es vom Menschlichen her, aber auch von der Theorie her, was da besprochen wird. Ich glaube, man kann es wirklich nicht so vergleichen, irgendwie besser oder schlechter.
Ja, gibt es ja bei unter Coaches auch. Also irgendwie haben wir es ja in
Ja.
unserer Gesellschaft.
Ja.
So wichtig finde ich halt, dass jeder für sich das findet, einfach was funktioniert. Und am besten kannst du es einfach ablesen daran, ob du bessere Ergebnisse hast. Ja, also du bessere Gefühle hast, du besser drauf bist, dann kann man sagen, es funktioniert für dich.
Ja.
Und es kann sein, dass für jeden was anderes funktioniert.
Ja, und jeder Therapeut, natürlich, man ist gemeinsam in Ausbildungsgruppe und kriegt den gleichen Input, aber jeder ist dann doch, bringt ja sein eigenes Selbst mit. Ja, man sagt, Therapeut ist nicht ein total unbeschriebenes Blatt oder irgendwie ein Roboter, sondern jeder hat dann nochmal so seine eigenen Ideen oder Vorlieben, wie er gerne arbeitet. Jeder hat unterschiedliche Supervision oder tauscht sie mit älteren Kollegen aus. Da findet man ja wirklich so seinen eigenen Stiefel, wo ich mittlerweile sage, ich arbeite halt wirklich sehr intuitiv. Ich bereite mich kaum mehr vor, weil das einfach, jetzt bin ich doch ja, 11 Jahre schon tätig. Irgendwann hat man einfach so seinen Arbeitsrhythmus, wirst du ja auch kennen, dass man einfach so intuitiv dann halt Fragen stellt oder Modelle anwendet. Und auf jeden Fall, derjenige, der zum Coach oder zum Therapeuten geht, sollte wirklich auch da eigenverantwortlich sein und es auch ansprechen, wenn er das Gefühl hat, irgendwie passt es nicht so. Ja, das höre ich auch immer, dass jemand sagt, ja, ich war vor 2, 3 Jahren schon wo und dann bin ich einfach irgendwann nicht mehr hingegangen, weil es nicht mehr gepasst hat. Und ich sage immer, also wenn zwischen uns mal was nicht passt im Coaching oder in der Therapie, dann auf jeden Fall ansprechen.
Ja, das finde ich auch nochmal einen guten Hinweis für alle diejenigen, die so auf der Suche sind. Gib nicht gleich auf, wenn der erste Therapeut irgendwie nicht für dich funktioniert, weil es kann sein, dass der dann einfach tatsächlich vielleicht wirklich einfach nicht so gut ist oder auch einfach nicht zu dir passt. Ja, dass das einfach die Methode oder die Art und Weise nicht gut ist. Also ich hatte wirklich auch einen Freund, der hat 3, 4 Therapeuten ausprobiert, bis er jemanden gefunden hat, wo er sagt, die findet er jetzt super. Genauso wie beim Coaching auch, ja. Also es gibt halt auch viele, die vielleicht die Methode einfach nicht zu dir passt. Was ich heutzutage einfach finde, ist, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Angebote. Also wenn du merkst, du hättest gerne Hilfe, weil du wirklich den Eindruck hast, du hast psychische Krankheiten, ja, dann erstmal wichtig finde ich immer, das nicht zu verurteilen. Ja, also es ist heutzutage schon nicht mehr so stark, ja. Es ist ja schon okay, wenn man auch mal eine Depression hat. Früher war das ja ganz anders. Das wurde ja immer irgendwie unter den Tisch gekehrt. Also erstmal das anzuerkennen, das darf man haben und dann bitte dranbleiben, bis du jemanden gefunden hast. Ich finde, es gibt mittlerweile heutzutage so viel, was man machen kann, wie du auch gesagt hast, und sei es, du machst irgendwie Yoga oder gehst zum Heilpraktiker. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und ja, manchmal dauert es ein bisschen, bis man das gefunden hat, was für einen funktioniert.
Ja, und im therapeutischen Bereich darf man und soll man das als Patient auch. Also es ist durchaus
Okay.
von den Krankenkassen befürwortet, dass man bei 2, 3 Therapeuten ein Erstgespräch hat, so nennt sich das, also diese Sprechstunde, auch zu schauen, würde das so vom Menschlichen passen. Wenn man dann die Therapie beantragt nach diesen Anfangssitzungen, dann muss man bei einem bleiben.
Ja, okay.
Dann kann man nicht
Interessant.
mehr wechseln. Aber dazu sind diese ersten Sitzungen da, um auch, also ich als Therapeut muss auch schauen, bin ich fachlich die passende Ansprechperson für das Thema und passt es auch von mir menschlich. Aber der Patient, der kommt, der sollte auf jeden Fall schauen, ob er sich wohlfühlt, ob er das Gefühl hat, der Therapeut, der versteht mich, der kann mir auch was anbieten, ja, da könnte ich weiterkommen. Und natürlich, die Versorgungslage ist eben schwierig. Die meisten sind froh, wenn sie irgendwo dann einen Termin haben. Aber ich sage immer, machen Sie bitte noch irgendwo anders was aus, ja, noch 1 oder 2, wenn es irgendwie geht, dass Sie so einen Abgleich haben.
Ja. Wie ist das? Du hast das eben gesagt, wenn man jetzt merkt, man würde gerne so einen Therapieplatz beantragen, dann fängt man beim Hausarzt an oder wie macht man das?
Also früher war es wirklich so, dass man zum Hausarzt musste und der hat weiterverwiesen. Heute ist es so, dass man als Betroffener zum Therapeuten direkt gehen kann. Also man braucht keinen Überweisungsschein vom Hausarzt mehr oder vom Psychiater. Man kann einfach anrufen. Es gibt auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung immer so ein Feld, ich glaube, das heißt Arzt- oder Therapeutensuche, also für Patienten. Dann kann man schauen im Umkreis von so und so vielen Kilometern, wer hat sich da niedergelassen. Da kann man dann anrufen und meistens muss man eben dann ja, auf Rückruf warten oder auf einen Anrufbeantworter sprechen. Und dann geht man einfach mit seiner Versichertenkarte zum Therapeuten. Das ist wie beim Hausarzt, also da hat man so ein Kartenlesegerät.
Ach,
Genau. Und darüber läuft dann die ganze Abrechnung. Also man muss dann als gesetzlich Versicherter sozusagen dann nichts mehr weitermachen. Und der Therapeut macht dann auch die Beantragung der Therapie.
okay.
Genau, bei den Privatversicherten, die kommen auch einfach, müssen halt mit ihrer privaten Versicherung nochmal rücksprechen, wie viele Sitzungen sind zum Beispiel im Kalenderjahr möglich. Das kommt auf den Versicherungsstand, also auf den Vertrag, den man abgeschlossen hat, dann drauf an.
Und was würdest du sagen, Menschen, die jetzt überlegen, ob sie Therapeut eher werden wollen oder ob sie eher Coach werden wollen? Was würdest du sagen, ist so der Unterschied für dich in der Arbeitsweise, ob du als Therapeut oder als Coach arbeitest?
Also im Coaching bin ich also nochmal viel fokussierter, zielgerichteter, ergebnisorientierter. Da geht es ja wirklich um klar umschriebene Themen oder Probleme, die man sich dann ganz speziell hier anschaut. Also ich mache beides ganz gern. Also in der Therapie geht es ja wirklich auch viel darum, so eine Lebensgeschichte nochmal zu betrachten, eben da so ein Modell zu entwickeln, wie ist die Depression entstanden, was spielt da alles mit rein. Das heißt, da kommt viel mehr Theorie und auch fachliches Wissen noch mit dazu. Mir liegt tatsächlich beides. Also, ich bin auch gern flexibel. Also habe es auch in der Klinik immer so gemacht, dass ich immer verschiedene Stationen war und verschiedene Gruppen da auch angeboten habe. Aber ich würde, wie gesagt, sagen, dass das im Coaching, das ist wirklich viel fokussierter, viel umrissener, ja, als im psychotherapeutischen Bereich. Da braucht man wirklich viel Hintergrundwissen. Nicht umsonst muss man ja 5 Jahre Psychologie studieren und dann noch die Ausbildung machen, wobei es gerade umgestellt wird. Man kann mittlerweile auch Psychotherapeut studieren und man schließt mit der Approbation schon das Studium ab, muss aber dann noch ich weiß nicht, wie es genau nennt, das ist jetzt eine neue Regelung, muss man noch so eine fachliche Sache machen. Ich weiß nicht genau, wie sich das jetzt nennt, es ist aber auch nochmal so 3 Jahre. Also wenn man Therapeut werden will, ist man lang beschäftigt. Ja. Also im Coaching, glaube ich, kann man schneller einen Abschluss kriegen. Das kann man ja auch einfach so anbieten. Das ist
Das
nicht
ist ja kein geschützter Begriff.
genau.
Ja.
Ja.
Das ist so der Hauptunterschied. Okay. Und du hast eben schon gesagt, du weißt noch nicht, in welche Richtung es geht, aber du im Moment bietest du auf jeden Fall erstmal beides an.
Ja.
Ja. Ich
Genau.
finde das ja immer bewundernswert. Ich habe früher immer gedacht, also meine beste Freundin, die arbeitet auch als Psychotherapeutin und das bewundere ich immer sehr, weil ich denke dann immer so, in der Therapie sind irgendwie noch schwerere Themen. Aber seit ich selber auch so lange schon als Coach arbeite, denke ich, nee, das hat man irgendwie im Coaching auch. Also das hast du mittlerweile in beiden Seiten. Also von daher. Hat beides Vor- und Nachteile. Ich denke, auch da muss man rausfinden, was ist man eigentlich einfach für ein Typ. Ja, vielleicht eher das eine,
Ja.
vielleicht das andere, vielleicht eine Mischung.
Ja, also was natürlich schon so ist als Therapeut, ich habe da erst gestern mit einer Kollegin gesprochen, natürlich, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, anstrengender, aber es ist manchmal wirklich belastender, weil die Patienten doch auch wirklich manchmal heftige Sachen erlebt haben. Also ich glaube, da kommt schon auch darauf an, sieht man sich in der Lage, das auch dann zu verarbeiten, immer wieder auch Abstand davon zu nehmen. Das lernt man zwar auch in der Ausbildung, wie man sich da auch immer wieder distanziert. Aber ich denke, das ist schon auch so eine Typfrage, ob man sagt, ja, ich bin da bereit, auch wirklich 50 Minuten sind das ja immer die Sitzungen, da wirklich auch, ja, mir wirklich auch Schicksale anzuhören und das nicht, also das schon aufzunehmen, empathisch zu sein, aber mich dann auch wieder abgrenzen zu können emotional. Das, glaube ich, ist auch so eine Typfrage. Ja, ich
Ja.
kenne auch manche, die sagen, puh, das ist schon ganz schön heftig. Aber wie gesagt, man kann das auch lernen, sich da abzugrenzen dann.
Genau, das finde ich nämlich wichtig für all diejenigen, die das machen wollen. Dir muss halt klar sein, du arbeitest halt viel dann auch mit Menschen, die wirklich sehr, sehr schlimme Sachen erlebt haben und auch wirklich schlimme psychische Probleme haben. Das ist in erster Linie erstmal auch anstrengend, weil wir sind natürlich irgendwie auch Menschen und sind da empathisch. Aber wie du gesagt hast, man kann natürlich lernen, damit umzugehen. Ich finde es nur wichtig, es muss einem bewusst sein, dass du, ich habe das irgendwie mal nach dem Studium gesagt, auch wenn du Arzt wirst, muss dir irgendwie klar sein, du beschäftigst dich dein ganzes Leben mit Krankheit. Ja. Also das ist vielen dann vorher nicht bewusst, wenn sie das studieren. Das ist halt ein bisschen anders, wenn du Coach wirst. Du beschäftigst dich ja eher mit psychisch gesunden Menschen. Natürlich gibt es, auch ich habe oftmals ab und zu sehr, sehr schwere Fälle und schwere Geschichten, aber an sich sind es halt eher etwas leichtere Sachen und eher Menschen, Da geht es weniger darum, jetzt die psychischen Krankheiten zu bewältigen, sondern was will ich machen? Was will ich verwirklichen? Also es geht eher nach vorne, welche Ziele will ich erreichen? Das ist natürlich ein bisschen weniger intensiv oder anstrengend, eventuell als diese Krankheiten. Natürlich ist es auch anstrengend, aber auf eine andere Art und Weise. Das heißt, so da muss man einfach gucken, ist man dem gewachsen, dass man sich wirklich täglich auch mit etwas schwereren Fällen beschäftigt.
Ja, und es ist auch einfach ein Unterschied, ob ich jetzt jemanden habe, sei es jetzt im Therapie oder im Coaching, der wirklich auch vielleicht eine heftige Lebensgeschichte hat, der aber auch so viele Resilienzfaktoren hat, dass er trotzdem Schulabschluss hat, Partnerschaft, im Beruf drin ist. Das ist ein großer Unterschied, als wenn da jemand ist, der eben auch eine heftige Lebensgeschichte hat, aber viel vulnerabler ist, gar nicht so viele Schutzfaktoren hat und dann wirklich im Leben auch nur schwer zurechtkommt, der einfach viel mehr Unterstützung braucht.
Ja,
Ja, das
und das ist dann wieder eher eine Typsache, weil das hast du im Coaching auch. Es gibt auch Menschen, die haben vielleicht gar nicht so was Schlimmes erlebt, sind aber trotzdem sehr, sehr stark am Leiden, weil sie halt diese Eigenverantwortung nicht wirklich haben oder, wie du gesagt hast, nicht so gute Resilienzfaktoren haben. Das heißt, auch im Coaching kannst du auf Menschen treffen, wo es tatsächlich sehr herausfordernd ist, dass sie wirklich eher in eine positive Lebensqualität kommen. Also das hast du da auch.
Ja.
Aber wir lieben unseren Job so oder so, weil es ist einfach sehr, sehr erfüllend, dann zu sehen, wenn man Menschen wirklich geholfen hat, wenn sie eine neue Lebensqualität haben. Also von daher,
Ja.
ich kann so oder so den Job auf jeden Fall empfehlen.
Ja, also ich muss auch sagen, dieses Sein mit Menschen. Und sich wirklich die Zeit für jemanden nehmen, mit voller Aufmerksamkeit da dabei zu sein, das ist für denjenigen oft auch echt ein Geschenk. Also viele sind da auch wirklich sehr dankbar, sei es jetzt Coaching oder Therapie. Und ich finde das einfach, also für mich ist das auch erfüllend, ja, mich da jemandem zu widmen und dass ich damit auch noch mein Geld verdiene.
Ja, also wenn man daran Freude hat, wenn man gerne mit Menschen ist und ja, dann können wir auf jeden Fall sowohl Therapeut als auch Coach empfehlen, oder?
Ja, genau. Und bei mir ist es auch so, weil manche sagen dann, oder im privaten Bereich fragen mich dann manche, ja, bist du dann nicht auch total fertig? Oder wie kommst du abends dann irgendwie von diesen ganzen Themen runter? Ich meine, wie gesagt, man lernt es auch. Ich habe auch viel Supervision dann nochmal extra genommen, weil ich das für mich auch wichtig fand. Ne, diese helfenden Berufe sind ja auch Burnout gefährdet, also es ist schon gut, auf sich
Muss man
zu
sich auch auf sich
achten.
achten, ja.
Ja. Aber bei mir ist eben so, dass ich manchmal sogar energetisierter rausgehe. Ich habe das ganz oft in der Klinik erlebt, da habe ich Gruppentherapie gemacht. Ganz viel mit so, ja, wirklich so Themen verdeutlichen und auf einen Patienten, auf einen Indexpatienten sozusagen eingehen, ja, dass er sich auch zeigt in der Gruppe. Und ich dachte mir Mama hinterher so, ja, super. Und jetzt mache ich in die nächste Gruppe, weil ich so viel Energie habe. Weil eben, wenn man dann spürt, da geht was voran oder jemand hat einfach nur ein bisschen mehr Klarheit in Bezug auf ein Thema oder hat was über sich gelernt, Erkenntnisse getroffen, das ist einfach schön. Das ist auch für mich dann erfüllend.
Ja, wäre das nochmal ein guter Hinweis, das kann ich auch bestätigen. Also wenn ich manchmal irgendwie ein bisschen energielos bin und dann aber vor allen Dingen auch nach meiner Coaching-Masterclass-Session, ja immer mittwochs abends, ich bin dann manchmal so danach so erfüllt und energetisiert. Ich frage dann manchmal meinen Mann, ob wir nochmal eine Runde spazieren gehen nach um 10, weil jetzt bin ich fit, ja, und ich bin eigentlich eher ein Morgenmensch. Also von daher, das kann man halt auch lernen, dass du guckst, dass dich diese Sessions halt nicht runterziehen, der Energie rauben, sondern dich sogar energetisieren. Dann ist es wirklich eine Win-Win-Situation.
Ja, und jetzt wollte ich vorher noch sagen, was macht einen guten Therapeuten aus? Ich denke tatsächlich, ein guter Therapeut oder auch ein guter Coach, der hat sich auch viel mit sich beschäftigt. Also bei uns in der Ausbildung, man muss das eine Selbsterfahrung machen, so nennt sich das. Also entweder im Einzelsetting oder in der Gruppe, also mit den anderen Ausbildungsteilnehmenden. Und ich habe mir dann damals schon gedacht, naja, man hat ja auch so Themen, die jetzt nicht so schokoladenseitemäßig sind. Aber ich dachte mir, ja, egal, ich zahle ja auch noch einen Haufen Geld für die Ausbildung, man muss es ja selber bezahlen, die Therapeutenausbildung. Und ich war dann damals bei einem sehr erfahrenen Selbsterfahrungsleiter und ich habe mir gedacht, na gut, also wenn nicht hier, wann dann? Und klar waren es oft auch ja, schlimme er oder ja, irgendwie Erkenntnisse, wo man sich denkt, oh Mann, muss ich mir das Thema auch nochmal angucken irgendwie. Aber tatsächlich, alles, was ich so bei mir bearbeitet habe, da merke ich, das ist im therapeutischen Kontext dann auch ganz anders. Also ich würde auf jeden Fall die eigene Biografie mal angucken, wie hat man, oder wie war es mit den Eltern, Geschwisterbeziehungen, Partnerschaft, weil diese Themen, die man bei sich aufgelöst hat, die sieht man bei den, also es geht mir jetzt im Moment auch so, dass man die bei den Patienten dann auch plötzlich entdeckt und merkt, ah ja, da ist ja voll das Nähe-Distanz-Thema bei denen. Wenn ich aber selber da ein Thema habe und das ist mir überhaupt nicht bewusst, dann
Dann
denke
siehst
ich
du
mir
es nicht.
vielleicht, oh Mann, warum will denn die jetzt so eine enge Beziehung haben? Braucht man das im Leben überhaupt? Also ich glaube, es ist echt wichtig, bei sich ja, so ein bisschen immer dran zu bleiben und auch zu gucken, dass man eigene Themen erkennt und auflöst, weil man dann auch ein immer besserer Therapeut wird, weil man, also man sagt ja auch, man spiegelt ja den anderen. Ich glaube, es ist einfach besser, wenn man selber nicht so viele blinde Flecke hat.
Ja, das finde ich auch nochmal einen wichtigen Hinweis. Also, dass du als Therapeut und das finde ich als Coach genauso immer auch an deiner persönlichen Weiterentwicklung arbeitest und da dran bist. Und für viele, sowohl Coach als auch Therapeuten, entsteht so oft der Gedanke, oh, ich muss aber schon fertig sein, ich darf irgendwie keine Themen mehr haben. Das kannst du eh nie erreichen. Ja, wir werden bis zu unserem letzten Atemzug immer noch irgendwelche Themen haben. Wichtiger ist eher, dass du dran bleibst, dass du es auflöst, dass du weitergehst und wie du dann mit den Themen bist. Ja, dass du halt nicht aufgibst, sondern ja, dich da auch immer persönlich weiterentwickelst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte früher auch gedacht, na, Therapeuten, das ist so ein bisschen wie die Ärzte, also Götter in Weiß und die haben das
Genau.
perfekte Leben.
Ja,
Und
bei denen
ich,
läuft immer alles.
ja, genau, dann komme ich, kleiner Wurm irgendwie. Und aber also mittlerweile kann ich echt sagen, ich habe ja auch, also in der Selbsterfahrungsgruppe oder wenn ich mich austausche, da hat jeder seine Themen. Ja, und manche vermeiden die vielleicht ganz gern. Und manche sind da eher offener und ja, bemühen sich auch immer drum. Und vor allem im Kontakt mit einem Coachee oder mit einem Patienten fallen einem die eigenen Themen ja oft erst auf. Also ich kann mich auch an Sitzungen erinnern, wo ich mir dachte, also mir geht es heute irgendwie komisch in der Sitzung, irgendwas. Und dann bin ich halt zu meinem Supervisor, habe gesagt, also irgendwie, da ist irgendwas bei mir. Ich habe keine Ahnung was, aber können wir das mal besprechen? Und da kommen oft total wichtige Sachen dabei raus. Und auch wenn man eben merkt, zum Beispiel als Coach, man ist irgendwie belastet durch das Coaching oder durch die Geschichte desjenigen, auch da kann man wieder gucken, was hat es mit einem selber zu tun. Müsste man ein bisschen mehr Grenzen irgendwie aufzeigen? Ist man da irgendwie lässt man es zu nah an sich ran? Also alles, was man so erlebt, würde ich immer nehmen als Weiterentwicklungsfeld.
Ja, so hat man immer eine
Ja.
Win-Win-Situation. Du entwickelst dich immer auch als Coach oder als Therapeut sogar in der Sitzung weiter. Ja? Also ich hatte das oft auch noch früher, wo ich irgendwie dann jemand mit einer Frage kam und ich dann gedacht habe, oh, ich bin mal gespannt, wie ich darauf gleich antworte, weil das Thema habe ich auch. Ja, und das funktioniert tatsächlich, ja. Also ich habe dann gemerkt, krass, weil das, was mir dann eingefallen ist, ist tatsächlich auch das, was ich dann bei mir anwenden konnte. Ja, so dass du musst nicht alles aufgelöst haben und ich weiß nicht, wie es dir geht. Trotzdem geht es mir manchmal so, dass ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Thema habe, ich will eine erfüllte Beziehung etablieren, würde ich jetzt nicht unbedingt zu jemandem gehen, der irgendwie dreimal geschieden ist und Single ist. Also ginge mir jetzt so. Geht vielleicht auch, gibt bestimmt auch Therapeuten, die das trotzdem können. Also ich würde auch sagen, ich habe auch Beziehungscoaching gemacht, als ich Single war. Aber da würde ich persönlich jetzt schon so ein bisschen gucken, hat derjenige das, was ich haben will, jetzt als Coach, hat der das irgendwie auch gemeistert, was ich haben will? Geht mir jetzt
Ja,
einfach so.
doch, also würde ich auch empfehlen, weil derjenige dann selber diese eigene Entwicklungsreise auch gemacht hat. Und wenn man selber bei sich da gearbeitet hat, das ist einfach so, dann hat man zu diesem Thema einen anderen Zugang. Und das hat mir auch damals ein älterer Kollege gesagt. Also ich habe immer Supervisoren ausgesucht, wo ich das Gefühl hatte, die können mir auch echt auch weiterhelfen. Und ich hatte zudem auch ein ganz vertrauensvolles Verhältnis. Und es war dann so, dass ich war auf einer Essstörungsstation und da waren auch wirklich ja, schwierige Lebensgeschichten dabei. Und es war ganz spannend, weil ich mit doch einigen Patienten wirklich total gut ins Arbeiten gekommen bin. Und dann hat der Kollege zu mir mal gesagt, ja, Bettina, wenn man selber bei sich Themen schon bearbeitet hat, dann fließt es manchmal auch besser mit den Patienten. Also der kannte jetzt gar nicht so viel über meine Lebensgeschichte, aber er hatte irgendwie wahrgenommen, ja, da läuft es irgendwie ganz, ganz gut. Ja, das sind ja oft auch eben Themen ja, mit den Eltern, der Kindheit. Und ja, wenn man es bei sich bearbeitet hat und da kann man auf eine andere Erfahrung zurückgreifen. Und
Ja.
tatsächlich würde ich auch sagen, das ist was Patienten spüren in der Intuition.
Das
Ja.
glaube ich auch. Das ist dann auch wieder wichtig für die Auswahl des Coaches oder des Therapeuten. Du kriegst irgendwie mit, ist das authentisch, wie derjenige
Ja.
ist und lebt? Und ja, passt das? Kannst du da wirklich? Und das geht mir auch so. Also natürlich kannst du auch Themen bearbeiten, wenn du sie selber noch nicht gemeistert hast. Aber ich merke auch bei mir, jetzt wo ich Sachen mehr gemeistert habe, habe ich tatsächlich noch ein besseres Verständnis, noch mehr Empathie einfach für die Person. Also es ist immer so ein bisschen so ein schmaler Grat. Man muss nicht alles gemeistert haben als Therapeut und Coach. Und ja, trotzdem hilft es. Ja, also es hilft, wenn du einfach dich persönlich weiterentwickelt hast und bestimmte Themen einfach schon gemeistert hast.
Ja, genauso ist es auch mit dem Mama sein. Meine Tochter wird jetzt dann 2 Jahre alt und tatsächlich, weil ich jetzt selber auch Mama bin, also es hat mich als Mensch einfach auch nochmal verändert, aber ich kann auch die Themen ganz anders wahrnehmen, die Mütter halt haben. Oder ja,
Ja.
wenn manche dann sagen, oh, ich habe wieder angefangen, halbtags zu arbeiten und jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen Burnout, ich weiß aber nicht, ne, Therapie oder Coaching, und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Und das ist echt was, wo. Also ich jetzt wirklich auch von der eigenen Erfahrung sozusagen profitieren kann, weil ich es anders nachempfinden kann. Ja, früher hätte ich mir auch gedacht, ja, dann hat man halt ein Kind. Jetzt
Ja.
denke ich mir, ja, man hat ein Kind. Es ist wunderschön und die Erfahrung will ich auf gar keinen Fall missen, und ich will auch noch mehr Kinder. Aber da wird man wirklich noch mit anderen Themen auch konfrontiert, und das birgt auch ganz viel Weiterentwicklungspotenzial. Also es ist echt auch so ein Boost. Und
Ja.
interessanterweise habe ich auch, also das Klientel, das man hat, verändert sich, finde ich, auch immer irgendwie so. Ich habe jetzt auch wirklich eben mehr Mütter, kommt auch ein bisschen zustande, weil ich mit Hebammen mich auch ein bisschen mehr vernetzt habe jetzt. Und das finde ich aber einfach auch so wichtig, ja. Und die eigene Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, die kann ich einfach auch weitergeben. Oder dadurch kann ich eben empathischer sein, habe ein anderes Mitgefühl. Ja, also das ist
Das ist
und
interessant, weil das war tatsächlich auch bei mir mit ein Grund, warum ich gerne Kinder haben möchte. Nicht nur, weil ich einfach super gerne die Erfahrung machen möchte und Mutter sein möchte, aber es war wirklich für mich auch ein Gedanke, dass ich gedacht habe, wenn ich die Erfahrung mache, kann ich meinen Coaches tatsächlich noch besser helfen. Ja, also ich mache es auch schwanger sein, Mutter sein, auch für meine Kunden tatsächlich.
ja.
Ja, schön. Vielen Dank dir, Bettina.
Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Ich finde, das hat einen sehr guten Einblick gegeben, Überblick gegeben. Was ist der Unterschied? Ich hoffe natürlich, ihr konntet damit alle auch was anfangen. Ich werde natürlich auch deine Homepage in den Show Notes verlinken. Also alle, die gerne noch mal mehr über dich wissen wollen, können da gucken. Könnt Bettina auch gerne, wenn ihr Fragen habt, noch anschreiben wahrscheinlich, oder? Wenn noch auch Fragen
Genau. Am besten ist
tauchen.
immer per E-Mail,
Per E-Mail,
weil ich
okay.
ja vormittags immer in den Terminen bin. Meine Tochter ist in der Kita und ich mache dann immer sozusagen die Patienten, die Sitzungen. Da kann ich nicht ans Telefon gehen, weil das würde stören. Deswegen ist immer
Eine
E-Mail
E-Mail
ganz
schreiben.
gut. Genau, bitte oder so. Genau, das kann ich ja immer zwischendurch auch abrufen.
Genau, und was die Bettina auch anbietet für die Teilnehmer meiner Ausbildung, wenn du als Coach unterwegs bist und du merkst jetzt vielleicht auch nach diesem Podcast, ich habe vielleicht ein, zwei Coaches, da weiß ich nicht, ist es vielleicht sogar auch eine psychische Krankheit, dann kannst du sie natürlich auch immer gerne an Bettina weiterempfehlen. das dann erstmal einmal abchecken lassen und dann gucken, macht man vielleicht zusammen was oder vielleicht ist es auch gar nicht, sodass du da irgendwie und der Coachee oder der Kunde auf jeden Fall auch mehr Klarheit hat.